Zu Beginn bete ich noch mit euch. Vater im Himmel, ich danke dir für den heutigen Morgen. Ich danke dir für dein Wort. Herr, du bist das Licht, was in unsere Welt scheint, was uns den Weg weist. Und Herr, du bist auch die Quelle aller Kraft, dass wir in deinem Namen handeln können, zu deiner Ehre. Und ja, so bitte ich dich jetzt auch darum, dass du diese Predigt so segnest, dass dein Licht durch diese Predigt scheint, dein Wort, dass wir dadurch geleitet werden durch unser Leben. Und ja, spreche du durch diese Worte mit deiner Kraft, so dass Veränderung geschieht in jedem Einzelnen von uns. Wir brauchen das immer wieder, dass wir immer mehr so werden wie Christus. Herr, du kannst das schenken. Ich danke dir dafür. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wenn das Herz nicht schlägt, dann ist dort kein Leben. Viele von uns kennen solche oder ähnliche Situationen oder Filmszenen. Freunde und Angehörige stehen am Bett eines geliebten Menschen. Plötzlich ertönt ein Alarmsignal. Auf dem EKG erscheint eine Nulllinie. Arzt und Schwestern kommen herbeigeeilt. Nach ein paar Wiederbelebungsversuchen stellt der Arzt fest, die Person ist tot. Wenn das Herz nicht schlägt, dann ist derjenige tot. Diese Szene, diese Situation veranschaulicht uns eine geistliche Realität. Jesus sagt in Johannes Kapitel 13, Vers 35 Folgendes: Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das Thema der heutigen Predigt lautet: Wer nicht liebt, der bleibt tot. Und wir schreiten heute in der Predigtreihe durch den ersten Johannesbrief fort. Ich gebe zu, das heutige Thema ist sehr herausfordernd formuliert. Aber es passt genau zu dem, wie Johannes sich ausdrückt. Er ist nämlich sehr kontrastreich. Wir sehen das zum Beispiel am Ende des letzten Predigtabschnittes, worüber Nils beim letzten Mal gepredigt hat. Dort schreibt Johannes in 1. Johannes 3, Vers 10: Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott, und wer nicht seinen Bruder liebt. Oder in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 23 schreibt er: Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. In diesen beiden Stellen sehen wir drei Merkmale der Kinder Gottes. Und Johannes geht in seinem Brief immer wieder auf diese Merkmale ein. Ein Kind Gottes bekennt seinen Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, den Messias. Ein Kind Gottes lebt im Gehorsam zu Gott. Und ein Kind Gottes liebt seine Glaubensgeschwister oder auch seine Nächsten. Und dabei drückt sich Johannes eben sehr herausfordernd, sehr kontrastreich aus. Es gibt nur schwarz oder weiß. Man ist entweder in der Dunkelheit oder im Licht. Man ist ein Kind Gottes oder ein Kind Satans. Dazwischen gibt es nichts, keine Grauzonen. Warum drückt sich Johannes so aus? Er will uns ohne Abschwächung verdeutlichen, dass diese Merkmale zu einem wiedergeborenen Christen gehören. Und warum ist ihm das so wichtig, dass er diese Merkmale so klar herausstellt? Gegen Ende seines Briefes schreibt er in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 13: Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Johannes nennt immer wieder in dem Brief die Empfänger des Briefes meine geliebten Kinder. Er sorgt sich wie ein guter Hirte um die Schafe und möchte sie ermutigen. Und so ist es ja bei uns auch. Wenn wir in unserem Leben entdecken, dass wir den Glauben und den Gehorsam und die Liebe so leben, wie Johannes es in diesem Brief beschreibt, dann sind auch wir ermutigt. Wir dürfen unserer Errettung sicher sein. Stellt euch mal folgende Situation vor. Ein lebloser Körper wird aus dem Meer gerettet und liegt nun am Strand. Der Retter untersucht die Person. Und dann bricht große Freude bei dem Retter hervor. Der Körper ist warm, der Puls und die Atmung ist da. Die gerettete Person lebt. Und diese Freude möchte Johannes auch bei uns bewirken. Wenn wir erkennen, ich glaube, ich gehorche und ich liebe, darum lebe ich. Ich bin wiedergeboren, ein Kind Gottes, dessen Errettung sicher ist. Und diese liebevolle Einstellung von Johannes müssen wir immer im Hinterkopf behalten, wenn wir uns jetzt diesem herausfordernden Thema nähern: Wer nicht liebt, der bleibt tot. In 1. Johannes Kapitel 3, 11 bis 15 warnt uns Johannes im heutigen Predigttext vor zwei bösen Wegen, die uns von der Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern abhalten. Erstens der Weg von Kain, morde nicht, die Verse 11 und 12. Und zweitens der Weg der Welt, hasse nicht, Verse 13 bis 15. Wir kommen zum ersten Weg, der uns von der Geschwisterliebe abhält, der Weg von Kain, morde nicht. Schaut mit mir in den Predigttext. 1. Johannes 3, Vers 11. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Johannes bringt uns hier eine Botschaft, die am Anfang der Schöpfung schon da war. Schon Adam und Eva wussten, dass sie einander lieben sollen. Und diese Botschaft wurde im Alten Testament verfeinert. Unter Mose kamen die 10 Gebote, die im Prinzip unsere Liebe zu Gott und unsere Liebe zu unserem Nächsten genauer festlegen. Im Neuen Bund haben wir ein neues, altes Gebot. Davon hat Eddie zu Beginn schon gesprochen. Wir sollen lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Und Jesus liebte uns, als wir noch Feinde Gottes waren. Er opferte sich für seine Feinde auf, ohne nach dem eigenen Vorteil zu fragen. Und als Kinder Gottes lieben wir genauso, wie Christus geliebt hat. Wir sind nämlich aus Gott geboren, bei unserer Wiedergeburt, als wir zum Glauben kamen. Es gehört nun zu unserer Natur als Gottes Kinder, dass wir lieben. Und es ist ungefähr so wie bei der Liebe einer Mutter zu ihrem Kind. Unter uns sind ja einige Mütter. Und ja, ihr könnt euch ja mal die Frage stellen, könnt ihr dabei zuschauen, wie euer Kind verhungert? Nein, die Liebe einer Mutter ist tief. Sie ist so tief, dass sie ihr letztes Hemd für ihr Kind geben würde. Und im Normalfall liegt es eben dann in der Natur der Mutter, dass sie ihr Kind liebt. Und so liegt es auch in der Natur eines aus Gott geborenen Gläubigen, so zu lieben, wie Christus liebt. Und daher kann ein Gläubiger seine Glaubensgeschwister nicht hassen. Tut er es trotzdem, dann stimmt irgendetwas an der Natur des Menschen nicht. Oder er braucht einfach noch etwas Zeit, um von seiner Sünde umzukehren. Betrachten wir den nächsten Vers in unserem Abschnitt. Ich lese 1. Johannes Kapitel 3, Vers 12. Nicht wie Kain sollen wir sein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Johannes warnt uns hier vor dem Weg Kains. Wir sollen nicht seinen Weg gehen. Und daher sollten wir auch schauen, was Gott genau über sein Verhalten sagt. Ich lese mit euch aus 1. Mose Kapitel 4 die Verse 3 bis 5. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig. Und sein Gesicht senkte sich. Es wird uns hier nicht genauer gesagt, warum Gott nur Abels Opfer annahm, aber es wird eigentlich deutlich, dass Gott ihnen zum Beispiel durch Adam gesagt haben musste, naja, wie Gott eben angebetet werden möchte. Es ist doch unwahrscheinlich, dass die beiden von selbst auf die Idee kamen, einen Altar zu bauen und darauf eben etwas zu opfern. Und auch im Kontext des Alten Testaments sehen wir das immer wieder, dass Gott den Gläubigen sagt, wie er angebetet werden möchte. Also hat sich Kain wahrscheinlich nicht an Gottes Vorgabe gehalten, weswegen sein Opfer eben auch nicht von Gott angenommen wurde. Ich lese weiter in 1. Mose, Kapitel 4, die Verse 6 bis 8. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du zornig? Und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du Recht tust, erhebt es sich. Wenn du aber nicht Recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Seht ihr hier in diesem Text, wie Gott dem Kain eine Chance zur Umkehr gibt? Er sagt jedoch förmlich: Bedecke nicht deine Sünde durch Dunkelheit, wie du dein Gesicht verdeckst, sondern bekenne deine Schuld, kehre um, opfer du mir ein angenehmes Opfer. So kannst du wieder erhobenen Hauptes vor mir stehen. Gott zeigt ihm ganz deutlich, dass er nicht in der Sünde bleiben muss. Er soll über die Sünde herrschen, anstatt sich von der Sünde beherrschen zu lassen. Kehrt Kain jedoch nicht um, dann lauert weitere Sünde vor der Tür. Und leider ist Kain zu jemandem geworden, der alles wusste, aber es nicht tat. Er glaubte nicht und tat daher keine Buße. Dies führte bei Kain unweigerlich zu Neid, zu Hass und letzten Endes zum Mord. Abel dagegen wusste auch alles, aber er tat es auch, weil er glaubte. In Hebräer 11, Vers 4 lesen wir: Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er auch das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben, und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er schon gestorben ist. In unserem Predigtabschnitt sagt uns Johannes sogar, warum Kain am Ende seinen Bruder erschlug. Das sagt er am Ende von Vers 12. Dort sagt er: Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Die Sünde beherrschte das Herz von Kain, sodass seine Werke eben auch böse waren. Das böse Herz von Kain und das gerechte Leben von Abel trafen in unserer Geschichte aufeinander. Und so wie Dunkelheit vor dem Licht flieht, so kann Ungerechtigkeit die Gerechtigkeit nicht ausstehen. Unheilige Menschen ertragen es nicht, mit heiligen Menschen zusammen zu sein. Prallen sie aufeinander, dann gibt es zwei Optionen. Entweder wird der Heilige den Unheiligen zu einem gerechten Leben anspornen, oder der Unheilige wird den Heiligen immer mehr hassen. Heiligkeit bringt entweder Licht oder wird verdrängt. Und sowas erleben wir Christen häufig in unserem Alltag. Und Heino hat ja schon davon berichtet, was gestern war. Ungläubige hassen nämlich uns Christen, weil wir durch unser Leben ihre Dunkelheit offenbaren. Und so kann man es nur verstehen, auch das, was gestern gelaufen ist in Berlin. Die Welt steckt so sehr in Dunkelheit, dass sie sogar uns mit Hass begegnet, wobei wir doch eigentlich für das Leben einstehen, wir eigentlich Licht sind für die Wahrheit. Und so schlug unseren Geschwistern dort in Berlin der blanke Hass der Gegendemonstranten entgegen. Nur weil sie für das Leben einstanden, was Gott gewollt hat. Aber auch unter uns Gläubigen gibt es dieses Prinzip. Entweder wird der Unheilige durch den Heiligen angespornt oder der Unheilige wird zum Mörder. Das beste Beispiel ist doch Christus. Wer Kontakt zu Jesus bekommt, die Heiligkeit in Person, der wird entweder zur Heiligkeit motiviert oder stößt Christus von sich weg. Viele Pharisäer hatten damals Kontakt zu Jesus, aber sie verwarfen ihn und ließen ihn letzten Endes töten. Und darum sehen wir an manchen Stellen auch, dass Jesus die Pharisäer als Söhne des Teufels bezeichnete. Ja, wie ist es denn nun bei uns? Wir werden ja nicht zum Mörder, weil wir haben doch niemanden umgebracht. Also wie kann das jetzt uns betreffen? Ja, indem wir eben in gewisser Weise dem Weg Kains folgen. Wir stehen in der Gefahr, Gott zu hinterfragen, wie Kain es eben am Anfang tat. Warum nimmst du meine Bemühungen nicht an? Warum gelingt mein Leben nicht so wie bei Person X oder bei Person Y? Warum ist mein Dienst nicht mit mehr Früchten gesegnet? Wir sehen auf unsere Geschwister und empfinden, dass Gott sie auf eine saftigere Wiese geführt hat als uns. Und so geht das los, wie bei Kain. Es steigt Neid in uns hoch und daraus resultiert dann zum Beispiel üble Nachrede. Man versucht den anderen und ihren Segen herunterzuspielen. Hast du schon gehört, was Person X gemacht hat? Oder es läuft vielleicht in etwas frommer Version. Du musst unbedingt für Person Y beten. Er trinkt häufig zu viel. Er hat sicher ein Alkoholproblem. Statt liebevoll miteinander umzugehen, schießen wir giftige Pfeile ab. Und haltet euch vor Augen. Kain und Abel waren Geschwister. Sie waren Brüder. Und beide beteten Gott an. Sie bauten einen Altar. Sie opferten ihm. Und auch heute gehen Kinder Gottes und Kinder des Bösen zum Gottesdienst. Die Anbetung Gottes, der Gottesdienstbesuch, ist eben kein Beleg dafür, dass jemand aus Gott geboren ist. Und darum müssen wir uns immer wieder prüfen, welcher geistlichen Abstammung wir angehören. Liebe ich? Oder bleibe ich im Tod? Glaube ich und höre auf Gott, wie Abel es tat? Oder lasse ich mich vom Unglauben und vom Ungehorsam bestimmen? Wenn wir wie Abel sind, dann dürfen wir uns freuen. Wir leben, wir sind aus Gott geboren und auf ewig gerettet. Vielleicht wird diese Freude jetzt so ein bisschen bei uns gedämpft, weil wir irgendwie merken, naja, aber unser Leben ist doch nicht so schwarz-weiß, wie Johannes es beschreibt. Wir merken, dass wir manchmal unsere Geschwister nicht so lieben, wie wir es eigentlich sollten. Bei manchen fällt es uns echt schwer. Und dann lasst euch nochmal gesagt sein, Johannes möchte euch nicht verunsichern, er möchte euch ermutigen. Er schreibt doch auch im ersten Kapitel seines Briefes sehr deutlich, dass niemand von uns ohne Sünde ist. Und dann schließt er daran an in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 8. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also wenn du Lieblosigkeit in deinem Leben entdeckst, wie gehst du damit um? Glaubst du Gott, so wie Abel es tat? Bist du gehorsam wie Abel? Bekennst du deine Schuld und lässt dich von Christus reinigen? Oder bist du wie Kain, verdeckst deine Schuld in der Dunkelheit, sodass sie im Hintergrund immer größer wird? Jemand, der aus Gott geboren ist, wird glauben und umkehren. Und wenn du das bei dir erkennst, dann kannst du dich auch freuen. Denn damit zeigst du, dass deine Natur auch danach strebt, zu lieben. Und somit bist du ein Kind Gottes. Wir kommen zum zweiten Weg, der uns von der Geschwisterliebe abhält. Der Weg der Welt. Hasse nicht. Wir haben bisher den Weg von Kain betrachtet. Und nun werden wir sehen, dass seine Einstellung und sein Verhalten auch in gewisser Weise für die ganze Welt steht. Kain, der Ungerechte, hasste seinen gerechten Bruder. Und die ungerechte Welt hasst die gerechten Kinder Gottes. Und das bringt Johannes im nächsten Predigtabschnitt deutlich auf den Punkt. Lest mit mir aus 1. Johannes Kapitel 3, den Vers 13. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Diese Wahrheit ist erstmal sehr schmerzlich für uns. Wir wollen doch geliebt werden. Wir sehnen uns danach, dass uns möglichst jeder liebt. Aber die Welt lehnt Gerechtigkeit und Heiligkeit ab. Und darum sollen wir uns nicht wundern. Uns muss klar sein, wir sind wie Abel, der von Kain gehasst wurde. Ich lese weiter im Predigttext, Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Christus ist am Kreuz gestorben, damit wir durch ihn Leben haben. Und da sehen wir einen großen Kontrast zwischen Jesus und Kain. Kain hasste und nahm Leben. Jesus liebte, gab sein Leben, damit andere leben. Und wer zu Jesus gehört, soll lieben wie Jesus und eben nicht hassen. Und da Jesus in uns lebt, durch seinen Geist, befähigt er uns auch immer mehr dazu, wirklich auch so zu lieben, wie Jesus liebt. Wir sind im Gegensatz zur Welt befähigt, wirklich so zu lieben, wie Gott ist. Lesen wir den letzten Vers in unserem Predigttext. Lest mit mir 1. Johannes Kapitel 3, Vers 15. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder, und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Vielleicht denken wir jetzt bei diesem Vers, okay, die vorigen Verse, die waren schon herausfordernd, aber ich finde mich da noch wieder und ich muss irgendwie an mir arbeiten. Aber bei diesem Vers, da kann ich doch wohl wirklich durchatmen. Na, der betrifft mich doch nicht. Ich habe doch noch nie jemanden umgebracht. Aber liebe Geschwister, seid euch bewusst, Gott setzt Hass unter Glaubensgeschwistern auf eine Stufe mit Mord. Und das hat Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 5 unmissverständlich klar gemacht. Ja, und nebenbei bemerkt, auch wenn Männer einer Frau lustvoll hinterherblicken, dann ist das vor Gottes Augen Ehebruch. Das ist vielleicht für uns ein bisschen schwer zu verstehen. Deswegen eine Geschichte, die euch helfen soll, Gottes Sicht der Dinge klarer zu sehen. Ein Mann ist im Zoo und spricht dort den Tierwärter an. Schauen Sie sich mal den Löwen an. Wie friedlich er da so liegt. Die tun doch keiner Fliege etwas zuleide. Es ist schade, dass sie ja doch eingesperrt sind. Sie sind doch genauso harmlos wie meine Katze zu Hause. Daraufhin antwortet der Wärter, es liegt in der Natur des Löwen zu töten. Die Gitterstäbe sind der einzige Grund, warum er sie nicht zerfleischt. Nun, was hat diese Geschichte mit uns zu tun, mit den Menschen? Der Mensch ist wie der Löwe hinter Gittern. Er mordet meistens nicht oder begeht auch keinen Ehebruch, weil auch er hinter Gitterstäben sitzt. Was meine ich mit diesen Gitterstäben? Was hält uns ab? Es ist zum Beispiel die Angst vor negativen Folgen. Wir wollen eben nicht nach einem Mord ins Gefängnis oder durch den Ehebruch unsere Familie zerstören. Zudem müssten wir uns dann auch noch für den Menschen schämen, für das, was wir getan haben. Aber stellt euch vor, der Mensch wäre völlig frei, keine Gitterstäbe, es gäbe keine Folgen. Man könnte sozusagen machen, was man will. Zu was ist der Mensch dann bereit? Was hat sich gedanklich vielleicht schon in unserem Kopf abgespielt und würde nun umgesetzt? Für Gott ist also nicht entscheidend, was wir getan haben, sondern auch das, was wir getan hätten, wenn wir die Freiheit dazu gehabt hätten. Und darum setzt er Hass mit Mord gleich oder eben begehrliche Blicke mit Ehebruch. Eines führt zum anderen, es ist im Kern dieselbe Sünde. Johannes greift in unserem Predigttext eine alte Wahrheit auf. Und sie ist so alt wie die Menschheit. Wer seine Glaubensgeschwister hasst, der ist ein Mörder. Das war schon damals bei Kain so. Wir sehen noch eine weitere Wahrheit in Johannes, also in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 15. Dort schreibt Johannes am Ende: Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Sagt dir Johannes, dass ein Mörder niemals in den Himmel kommen kann? Nein, denn wir sehen das Gegenteil im Neuen Testament. Paulus selbst war zum Beispiel beteiligt an der Steinigung von Stephanus und trotzdem sprach er von seiner Errettung. Jesus betete am Kreuz für seine Peiniger, für die Soldaten, die ihn kreuzigten. Er bat darum, dass Gott ihnen diese Schuld nicht anrechnet, damit sie eine Chance zur Errettung haben. Ein Mörder kann sich bekehren und volle Vergebung erhalten. Was wir hier sehen, ist eher, dass Johannes das Prinzip anspricht, dass ein wahrer Gläubiger nicht fortwährend sündigen kann. Würde ein Gläubiger fortwährend hassen, widerspräche das seiner Natur. Andererseits sehen wir in unserem Leben, dass ein wahrer Gläubiger sich auch in einem Prozess befindet. Er wächst darin, seiner Natur immer mehr in seinem Handeln zu entsprechen. Er wird immer mehr und immer intensiver seine Glaubensgeschwister lieben, auch wenn mal hier und da Hass aufkommt. Paulus beschreibt unsere alte Natur, die wir abgelegt haben, in Titus 3, Vers 3. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Ja, soweit zu unserem Predigtabschnitt. Aber wir merken, irgendwie sagt uns Johannes hier noch nicht so richtig, ja, wie können wir denn zum Beispiel über Hass den Sieg davontragen? Wie können wir denn Hass in unserem Leben bekämpfen? Und darum geht es eher in den nächsten Versen im Anschluss an unseren Predigtabschnitt in 1. Johannes Kapitel 3, worüber wahrscheinlich Nils dann beim nächsten Mal predigen wird. Aber ich möchte da doch schon so ein wenig vorgreifen, denn die nächste Predigt von Nils ist noch über einen Monat hin. Und wenn wir hier einfach so stehen bleiben, dann ist irgendwie, ja, es fehlt was. Und ich denke auch, dieser Text wäre nicht ganz so ermutigend, wie Johannes sich das eigentlich gedacht hat. Er hat ja im Großen gedacht und nicht nur in diesen kleinen Abschnitten. Daher die Frage, wie können wir nun Hass in unserem Leben besiegen? Die Antwort ist, wir müssen lieben, wie Jesus liebt. Und dazu müssen wir zum Beispiel auf ihn blicken. Wir neigen oft dazu, aus eigener Kraft zu versuchen, nach Gottes Willen zu leben. Aber das funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Wir merken es immer wieder. Und dazu noch ein Beispiel. Was esst ihr besonders gerne? ich liebe ein saftiges Rindersteak. Und wenn ich aus eigener Kraft Gottes Willen tun will, dann ist das ungefähr so, als würde ich mich hungrig vor ein saftiges Rindersteak setzen und sagen, ich darf das nicht essen. Ich darf das nicht essen. Ich darf das nicht essen. Wird das lange funktionieren? Nein, über kurz oder lang greife ich doch zu und esse es. Aber wie ist es bei der folgenden Situation? Einige kennen das sicher, dass es an besonderen Festtagen, wie zum Beispiel Weihnachten, besonders viel und besonders gut zu essen gibt. Im Anschluss ist man einfach pappsatt, da geht wirklich nichts mehr rein. Und dann heißt es plötzlich, ach, wir haben ja noch einen Nachtisch. Und dann kommt der Nachtisch rein und es ist auch etwas, was man besonders gerne macht. Und fällt es uns da nicht viel leichter zu sagen, nein, das esse ich nicht. Jesus bezeichnet sich als das wahre Brot, das für immer satt macht. Und ich denke, das ist ein gutes Bild, das uns zeigt, wir müssen sozusagen an ihm satt werden. Und dann können wir aus seiner Kraft heraus den Willen Gottes tun. Und eben über Hass in unserem Leben siegen. Ja, warum hassen wir eigentlich? Oft ist Stolz die Wurzel in unserem Herzen. Die Dinge laufen nicht so, wie wir sie für uns erwarten, was uns angemessen wäre sozusagen. Und daraus resultiert dann Neid und dann eben irgendwann Hass. Und Stolz muss mit Demut ausgetauscht werden. Und unser Stolz wird zudem auch genährt von unserer Härte, die wir manchmal haben, von unserer Ungeduld, von lauten, scharfen Worten. Aber wie sollten wir eigentlich sein? Wir sollten doch geduldig und sanftmütig sein. Und wer war demütig? Wer war geduldig? Wer war sanftmütig? Jesus. An 2. Korinther 3, Vers 18 sehen wir, wir müssen regelmäßig auf Jesus blicken, ihn studieren, wir müssen uns regelrecht in ihn verlieben. Dann wollen wir auch immer mehr so sein wie er. Wir sind von ihm getrieben. Wir sehnen uns nach Gemeinschaft mit ihm. Wir beten, wir lesen in seinem Wort, weil es uns so sehr danach drängt. Sein Geist bekommt so auch immer mehr Raum in uns, in unseren Herzen und verändert uns. Wir erkennen immer mehr Sünde in unserem Leben und es wird für uns zur Selbstverständlichkeit, sofort zu unserem Herrn zu rennen, es zu bekennen und durch ihn Reinigung zu erfahren. Sicherlich von der praktischen Seite hat sich nichts geändert. Wir müssen immer noch das tun. Wir müssen immer noch Gottes Willen tun. Wir müssen immer noch lieben. Aber nun geschieht es aus der Kraft unseres Herrn und hat wirklich Erfolg. Und wenn wir so auf Jesus blicken, dann begreifen wir auch immer mehr die Jesu Liebe zu uns und seine ganzen anderen herrlichen Eigenschaften, die er an sich hat. Was er für uns getan hat, wie er wirklich ist als Gott, was er uns verspricht und einhält und was wir durch ihn alles haben dürfen. Und dadurch stehen wir dann auch immer weniger in der Gefahr, dass wir so wie Kain am Anfang, der Gott in Frage stellte, dass wir so handeln und dann vielleicht anfangen, ja, unsere Glaubensgeschwister zu beneiden, weil sie scheinbar auf einer grüneren Wiese sind als wir. Denn so wissen wir durch die Beziehung zu Christus, dass er uns unbeschreiblich liebt und dass er uns überreich beschenkt hat und dass es gar keinen Grund gibt, den anderen zu beneiden, weil wir so viel in Christus haben. Wenn du durch Christus, dem wahren Brot, noch mehr gesättigt werden willst, dann kann ich dir einen Tipp geben. Lese zum Beispiel die Evangelien durch und nach jedem Kapitel schreibe dir mindestens 10 Dinge auf, die du an Jesus entdeckst. Am Anfang ist das vielleicht schwierig, aber irgendwann, wenn man das bewusst machen will, dann merkt man, es geht. Und dann denk darüber nach, was diese Eigenschaften Jesu für dich bedeuten. Und gehe ins Gebet, preise ihn, lobe ihn dafür, wie er ist. Und danke ihm auch für das, was er alles für uns tut und was er uns zur Verfügung stellt. Kennt ihr den Spruch? Zeige mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Und dahinter steckt doch die Wahrheit, dass die Personen, mit denen man sich viel umgibt, einen sehr stark prägen. Und so ist es letzten Endes doch mit Jesus auch. Umgebe dich mit Christus, habe Gemeinschaft mit ihm, blicke ihn beständig an, so wirst du aus seiner Kraft immer mehr verändert. Und aus ihm heraus wirst du immer mehr den Willen Gottes tun. Heute wurden wir herausgefordert, uns zu prüfen. Liebe ich, habe ich ewiges Leben? Und ich denke, die heutige Botschaft kann in jedem von uns Freude hervorrufen. Bist du von Natur aus jemand, der seine Glaubensgeschwister liebt? Hey, dann freu dich, du bist ein Kind Gottes, du bist gerettet. Kämpfst du in der Geschwisterliebe mit Sünde oder sogar mit Hass? Hey, auch du kannst dich freuen. Die Situation ist nicht hoffnungslos. Mit Christus kannst du mehr und mehr die Sünde besiegen und so werden, wie ein Kind Gottes ist. Bist du heute vielleicht ganz erschrocken, weil du diese Natur der Nächstenliebe irgendwie nicht so in deinem Leben, in dir, in deinem Herzen findest? Dann lass den heutigen Tag zum Freudentag werden. Komme zu Christus, er empfängt dich mit offenen Armen. Bekenne ihm deine Lieblosigkeiten, deine Schuld und vertraue darauf, glaube, dass er dir alles vergibt. Lasse ihn dein Herr sein, dem du gehorchen willst. Durch ihn wirst du gerettet, du wirst vor der ewigen Hölle gerettet. Du wirst ein Kind Gottes. Er wird dir dabei helfen, dass du immer mehr so leben kannst, wie ein Kind Gottes ist. Amen.
Ich möchte euch noch segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.